Hallo Leute, die Situation in der Ukraine nimmt dramatische Formen an. Ukrenergo, der Netzbetreiber quasi von der Ukraine, hat am Sonntag Folgendes bekannt gegeben. Wir schauen es uns mal genauer an. Morgen am Montag, 10. November, werden in den meisten Regionen der Ukraine Maßnahmen zur Einschränkung des Verbrauchs angewendet. Das heißt, die haben Strom nur teilweise zur Verfügung. Manche bis zu 16 Stunden ohne Strom. Und das ist schon ganz schön heftig. Wir schauen uns auch an, warum das Ganze passiert ist. Dazu schauen wir uns mal die Kraftwerke an, die überhaupt noch funktionieren. Wir werden uns das einmal genauer anschauen, was das im Stromnetz so ausmacht. Und dann schauen wir uns auch an, welche Tipps, dass die Ukrainer momentan kriegen, wie zum Beispiel viel Bargeld daheim zu haben, weil das halt das Einzige ist, was ohne Strom noch funktioniert. Dann ist natürlich die Frage, welche Auswirkungen könnte das auf uns haben? Und auch die sind enorm und die schauen wir uns auch noch. Und wenn dich das Thema interessiert, dann bleib einfach dran.
Los geht's!
So, jetzt schauen wir uns mal diese Meldung des Schreckens an. Das kann man das fast nicht mehr sagen, weil man erst überlegen, es geht jetzt auf den Winter zu. Ob sich irgendwas verbessert, das ist die große Frage. Und ohne Strom geht halt keine Heizung. Egal, ob du Öl- oder Gasheizung hast oder Wärmepumpe oder sonst irgendwas, Hackschnitzel, ohne Strom geht keine. Das war eben die Meldung und die schauen wir uns mal etwas genauer an. Die erste Warteschlange haben 4 Stunden, die zweite Warteschlange haben 8 Stunden ohne Strom. Die dritte Warteschlange hat 12 Stunden ohne Strom, also den halben Tag bist du ohne Strom. Und die Stufe 4 ist dann bereits zum Beispiel 16 Stunden ohne Strom oder länger. Und Stufe 5 und 6, da gibt es gar keinen Strom mehr. Die haben quasi einen Blackout. Das hier oben sind sogenannte rotierende Brownouts und die werden wir uns dann noch genauer anschauen. Risiken für das Stromnetz, Expertenmeinung. Der Energieexperte und Präsident des Zentrums für globale Studienstrategien XXI, Mihailo Honka, beurteilt den aktuellen Zustand des ukrainischen Energiesystems am Vorabend der Herbst-Winterperiode und prognostiziert mögliche Risiken für dessen Stabilität. Laut dem Experten hat Russland seine Angriffstaktik geändert und konzentriert sich nun nicht mehr auf groß angelegte Angriffe, sondern auf lokale Energieanlagen in Grenzfrontregionen. Diesen Ansatz macht bestimmte Regionen anfälliger für Stromausfälle, so der Experte. Ganz klar, die Russen gehen mittlerweile her und wollen die Stromversorgung der Ukraine so kaputt machen, dass letztendlich im Winter die keine Heizung mehr haben, weil dann gibt halt jeder irgendwann einmal auf, wenn es draußen minus 10 Grad hat und du hast keine Heizung mehr. Prost Mahlzeit. Schauen wir uns doch mal an, welche Kraftwerke laufen denn noch und welche laufen nicht mehr. Und das sind tatsächlich mehr. Und das hat mir einer von euch zugeschickt. Vielen Dank an dieser Stelle von Rybar. Eben diese Karte gemacht, wir machen es uns mal in groß. Und hier sieht man sehr genau, also fangen wir mal an. Hier haben die verschiedenen Arten der Großkraftwerke drin. Das sieht man also hier zum Beispiel. TPP haben also Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, thermische Kraftwerke, deswegen T. Dann H haben Wasserkraftwerke. Und NPP sind hier also Kernkraftwerke. Und das schauen wir uns mal einfach näher an. Und man sieht schon, wenn man hier drüben schaut, gelb heißt, sie funktionieren noch teilweise. Also das hier zum Beispiel wurde bombardiert. Das hier funktioniert gar nicht mehr nach Drohnenangriff, wie man hier so schön sieht. Das funktioniert noch teilweise. Hier, die funktionieren alle komplett nicht mehr. Auch das nicht mehr. Hier nehmen wir hier nur teilweise, gar nicht mehr teilweise. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, da wird es langsam eng. Auch in Kiew funktionieren nur noch wenige genau und das schauen wir uns mal an. Das ist einmal hier dieses Wasserkraftwerk, das funktioniert noch, hat aber halt leider nur 440 Megawatt. Dann haben wir hier das zum Beispiel, das Kohlekraftwerk mit 1800 Megawatt, also mit 1,8 Gigawatt. Und das sieht man hier, das wurde auch angegriffen. Man kann also fast sagen, die, was tatsächlich noch laufen, das sind ganz klar die drei Atomkraftwerke, die noch laufen, weil die traut sich keiner anzugreifen. Ein absolut strategischer Vorteil. Und ihr seht, hier gehen in alle Richtungen Stromleitungen bei alle, sodass die quasi noch einen Großteil des Gebiets versorgen. Und mittlerweile, glaube ich, haben über 60, 70, 80% der Stromversorgung hängt an diese drei Atomkraftwerke. Sogar das ZDF berichtet mittlerweile drüber. Darüber hinaus wurden auch drei große kombinierte thermische Kraftwerke des Unternehmens Centrenergo getroffen. Die Kraftwerke Trybilska, Smyvl und Wulehirsk wurden vom Netz getrennt, was zu einem kritischen Stromdefizit führt. Die schauen wir uns einfach mal an. Das erste ist das in Smith. Und ihr seht, Freunde, das sind 2200 Watt. Das ist schon mehr als das eineinhalbfache von einem Kernkraftwerk, also ein riesiges Kraftwerk hier bei Charkiw in der Nähe. Wenn man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, hier ist Kiew. Und das hat natürlich dieses ganze Gebiet hier herum mit Strom versorgt. Das funktioniert derzeit nicht mehr. Das nächste, was wir haben, ist das von Wulehirsk. Das hat 1200 Megawatt, also fast so viel wie ein Atomkraftwerk. Und hier merkt ihr auch, hier gehen ganz viele Leitungen rum und das hat hier auch ein großes Gebiet bei Donetsk versorgt. Und das dritte Kraftwerk ist hier bei Kiew und das sind auch nochmal 1800 Megawatt und die fehlen natürlich jetzt auch. Das heißt, wenn ich die drei allein zusammennehme, dann habe ich schon irgendwie 5, 6 Gigawatt, die einfach fehlen und das verkraftet halt kein Netz mehr, das eh schon so angeschlagen ist. Und deswegen bleibt da nichts anderes übrig, als eben die Zeiten zu rationieren, dass man einfach sagen, wenn ich nur noch die Hälfte Strom habe, dann kann ich halt sagen, okay, jetzt hat die eine Hälfte 4 Stunden Strom, dann kriegt die andere Hälfte 4 Stunden Strom, dann hat die eine Hälfte, die erste Hälfte wieder 4 Stunden Strom und so geht das Ganze weiter. Natürlich gibt es auch massive Importe, ihr seht es hier aus Polen kämen, 200 Megawatt aktuell, 400 Megawatt aus der Slowakei, 393 Megawatt aus Ungarn. Dann seht ihr hier nach Rumänien gehen 572 Megawatt, aber da geht halt ein Großteil davon wieder weiter hier nach Moldawien, die ja auch mitversorgt werden müssen irgendwie. Und hier haben wir ja die Kernkraftwerke, das heißt hier in dem Gebiet haben wir ja noch Strom, hier in den Gebieten haben wir eher weniger. Wir schauen uns dazu mal ein paar so Abschaltpläne an. Das ist jetzt ein Gebiet, hier ist Kiew, also hier in diesem Gebiet westlich von Kiew, wo noch nicht so viel passiert ist. Das sind nur die harmlosesten, das ist quasi die Stufe 1. Und da passiert zum Beispiel Folgendes. Die haben hier von 0 Uhr bis 4 Uhr Strom, dann von 4 Uhr bis 8.30 Uhr keinen Strom, von 9 Uhr bis 13 Uhr wieder Strom, dann wieder keinen Strom und ab 17 Uhr wieder Strom. Das bedeutet aber für die Menschen vor Ort auch Folgendes. Wenn ich jetzt Arbeitgeber bin, ich brauche in der Zeit zwischen 13 und 16 Uhr nicht, weil da könnt ihr nichts arbeiten ohne Strom. Das heißt, die hätten jetzt Arbeitszeiten, das ging nur von 9 bis 13 Uhr und von 17 Uhr bis 20 Uhr zum Beispiel. Was aber, wenn es genau andersherum ist? Die zum Beispiel haben von 4.30 Uhr bis 8.30 Uhr Strom, also arbeiten die ab 4:30 Uhr morgens und dann haben sie ein paar Stunden frei und dann arbeiten sie wieder von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Das Problem ist aber, wenn ich außer Haus bin zum Arbeiten, damit, dann komme ich ja nirgendwo hin zum Einkaufen. Ich kann auch nicht in der Zeit zum Beispiel irgendwelche Powerbanks aufladen, etc. etc. Also das ist schon ganz schön heftig und das ist die Stufe 1. Jetzt muss man sich dazu überlegen, die Stufe 1. Und es gibt 6 Stufen. Wenn die anderen 16 Stunden lang keinen Strom haben, dann kann es halt bei denen sein, dass die vielleicht von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens Strom haben und dann den ganzen Tag über keine mehr. Ja, zum Beispiel auch die Kommentare, wenn man unter Facebook bei Ukrenergo schaut, 13,5 Stunden Stromausfall, einer davon ist von 17.30 Uhr bis 0 Uhr geplant. Also du kannst ja nicht einmal Abendessen kochen in der Zeit, wenn du nicht vorbereitet bist. Wieder Punkt zu sagen, wir brauchen dringende Vorbereitungen. All diese Dinge, Straßenbahn fährt keine, Züge fahren keine, das ist schon ganz schön heftig, wenn man sich da anpassen muss. Na Leute, jetzt stellen wir uns mal vor, was in einer Großstadt wie Kiew passiert, wenn die Heizungen für mehrere Tage ausfallen, es keinen Strom gibt. Und es hat vielleicht minus 7, minus 8 Grad und die Häuser werden kalt. Die Leitungen platzen. Haben wir in Texas ja gesehen beim Blackout, wie hier quasi die ganzen Wasserleitungen geplatzt haben. Kein Spaß. Hier der Telegraph schreibt es, 3 Tage ohne Heizung und Kiew muss evakuiert werden. Experte über die realen Risiken von Angriffen. Der Feind greift zunehmend die Wärmeinfrastruktur der Ukraine an. Das kommt noch dazu, die deren auch die ganzen Fernkraftwerke, Wärmekraftwerke quasi bekämpfen, damit die Leute keine Heizung mehr haben. Die stellt eine ernsthafte Bedrohung dar, auf die lokale Behörden bestmöglich vorbereitet sein und einen Plan B zur Wärmeversorgung der Bevölkerung bereithalten müssen. Du kannst da, wenn du zu wenig Strom hast, auch nicht mit irgendwelche Heizlüfter heizen. Wenn das Heizkraftwerk in Kiew abgeschaltet wird und innerhalb von 3 Tagen bei Temperaturen von minus 10 Grad und darunter keine Aussicht auf Wiederinbetriebnahme besteht, sollte Kiew Folgendes ankündigen. Abpumpen des Wassers aus den Gebäuden, damit die Leitungen nicht reißen. Und B, eine Evakuierung. Das ist eine ehrliche Antwort. Wenn die Kessel des Heizkraftwerks 5 und 6 zerstört sind und keine Aussicht besteht, dass die innerhalb von 3 Tagen bei minus 10 Grad wieder in den Betrieb gehen, dann handelt es sich um eine vom Menschen verursachte Katastrophe. So Alexandra Karchenkov auf eine Frage des Telegraph. Also schon ganz schön heftig, was da abgeht. Es gibt dort mittlerweile auch Tipps. Banken werden nicht funktionieren. Wie viel Bargeld sollten Ukraine im Fall eines Stromausfalls bereithalten? Eine kleine Bargeldreserve, mit der man bis zu 2 Wochen ohne Zugang zur Bank auskommen kann. Denn das Einzige, was halt noch funktioniert, und sie schreiben sich ja, Bargeld ist bei Stromausfällen unerlässlich. Wenn Geldautomaten und Terminals nicht funktionieren, du kannst ja nichts überweisen, du kannst ja nichts online kaufen, ist Bargeld die einzige zuverlässige Zahlungsmethode. Und das wollen sie bei uns abschalten, obwohl man hier erlebt, dass es ohne überhaupt nicht funktioniert. Ein guter Tipp steht da noch drin. Es ist ratsam, Banknoten verschiedener Stückelungen bereitzuhalten, also von klein bis groß. Dies vereinfacht das Bezahlen im öffentlichen Nahverkehr auf dem Markt oder in kleinen Geschäften, weil der Gegenüber hat vielleicht kein Wechselgeld mehr. Ja, und wenn du dann einen 100er zahlst für 2 Semen, die normal, was weiß ich, 2 Euro kosten, dann kann das relativ teuer werden. Das heißt, auch hier Kleingeld ist Pflicht, Freunde, dass man hier auch kleinere Summen bezahlen kann. Es geht noch weiter, Kommunikation, wichtige Zahlen auf einem Blatt schreiben, den Kinder erklären, wo sie dieses finden können. Zum Beispiel Telefonnummern, wenn dein Handy nicht mehr geht, weil du ja keinen Strom mehr hast, dann hast du viele Telefonnummern auch schon gar nicht mehr. Gut, weiß nicht, wem du anrufen sollst, aber okay. Erste Hilfe ist natürlich ganz klar, dann Dokumente, Kopie von Reisepässen, Steueridentifikationsnummer, die brauchen wir nicht, und ärztlichen Attesten in einem wasserdichten Beutel, ein super Hinweis, den ich so auch noch nicht auf dem Schirm hatte, denn wenn diese Leitungen reißen, hast du Überschwemmung herin, dann haben deine ganzen wichtigen Dokumente, die du irgendwo vielleicht kopiert hast, auch kaputt, deswegen in einem wasserdichten Beutel. Nahrungsmittel, Wasser logischerweise, Wärme, Heizkissen, Generator, nur im Freien, ganz wichtiger Punkt. Wärmereflektierende Bildschirme, was auch immer da gemeint ist, vermutlich irgend so Matten, wie man es beim Auto auch hat, diese Alumatten, sowas in die Richtung, dann Risseabdichtung, Verdunklungsvorhänge, auch diese Vorhänge, wenn man die vor die Fenster macht, dann bleibt es halt länger warm, ganz logisch. Experten raten dazu, das Haus im Voraus zu isolieren, Spalten in Türen, Fenster abdichten, Heizkörper mit Gittern versehen und nachts die Fenster schließen, so bleibt die Wärme im Haus und der Stromverbrauch sinkt. Klar. Und das brauchen die, weil Strom haben die nicht mehr viel. Wenn die jetzt ganz viel Wärmepumpen hätten, dann haben die ein richtiges Problem. Es gibt dann hier noch weitere Tipps. Es gibt hier dieses Bild. Das haben wir mal übersetzen lassen. Schalten Sie Geräte aus, die nicht benutzt werden, um Strom zu sparen. Installieren Sie Energiesparlampen. Stellen Sie den Boiler Warmwasser auf Sparmodus. Beladen Sie die Waschmaschine zu 100% voll. Bedecken Sie Heizkörper nicht, logischerweise. Nutzen Sie Solarbatterien. Das, was ich euch immer sage. Powerbanks mit Solar. Nutzen Sie einen Laptop anstelle eines Standcomputers, weil die verbrauchen einen Bruchteil der Energie. Stellen Sie den Kühlschrank an einem kühlen Ort auf, weil dann muss er halt nicht so viel, wenn du den draußen aufstellst, muss er halt fast nicht kühlen. Laden Sie das Smartphone im Flugmodus. Ah ja, logisch, weil dann hat es halt keine Verbindung in dem Moment und lädt viel schneller. Also das sind noch weitere Tipps, wie man Energie sparen kann momentan. Besser nicht als bei uns, wo es dann hieß, wenn es kalt wird, dann klatscht in die Hände. Wie sieht's denn nun jetzt an der Front aus? Und wir schauen das immer an dem Beispiel Pokrowsk an, weil das so eine der Festungen ist der Ukraine. Ich nenne es mittlerweile fast ein bisschen das Stalingrad der Ukraine, habe ich so langsam das Gefühl. Und wenn ich hier einfach mal zurückgehe, keine Ahnung, auf 1. Oktober, und lass das Ganze hier im Zeitraffer mal abspielen, dann sieht man, in welche Richtung das der ganze Krieg mittlerweile geht. Also hier ist Pokrowsk. Und ihr seht, hier sind sie langsam in Pokrowsk eingedrungen und machen sich hier immer mehr breit, genauso wie hier diese ganzen Gebiete. Das hier war dieser eine Vorstoß, wo ich schon mal erzählt habe, wo die Russen mit Motorrädern durchgefahren haben und die Linien durchbrochen haben. Das haben sie wieder zurückgeholt, die Ukrainer. Aber man sieht ganz klar, es geht hier nur noch in eine Richtung. Und wenn man Pokrowsk anschaut, dann ist hier schon ein Großteil in russischer Hand direkt. und ein Großteil im Kampf. Und das ist ja Deep State, das ist ja eine ukrainische Seite. Deswegen schauen wir uns das Ganze auch noch bei ISW an. Und hier sehen wir also, hier sieht es eigentlich genauso aus. Also hier ganz Pokrovsk ist eigentlich schon fast umkämpft, beziehungsweise in russischer Hand laut ISW. Und es gibt da nur ein paar Nachbargebiete. Das eine ist Myronhart und das andere Rodinske. Und hier scheinbar geht die Nachschublinie nach Rodinsk. Also hier die Stadt dort oben. Ich meine, ist klar, es ist hier direkt an der Front schon durchbrochen. Das heißt, die haben keinen Nachschub mehr. ISW geht weiterhin davon aus, dass die russischen Streitkräfte in den kommenden Tagen ihre Bodenaktivitäten in Pokrovsk wahrscheinlich verstärken werden, indem sie Nachschublinien ausbauen, Personal in die Stadt verlegen. Russische Streitkräfte unterbrechen erfolgreich die ukrainische Nachschubversorgung nach Myronat östlich von Pokrovsk, um die ukrainische Verteidigungslage in der Stadt zu schwächen. Und das ist hier quasi dieses Gebiet. Und wenn ich mir das hier anschaue, seht ihr, die haben hier rundum und es wird nicht mehr lang dauern, bis die eingekesselt haben. Das ist das, wo die Russen sagen, sie haben gewisse Leute schon eingekesselt. Wenn du hier keinen Nachschub mehr machst, kriegst du keine Munition mehr, du kannst keine Verletzten mehr ausfliegen, du kannst keine neuen Leute ranschaffen, du kannst aber dich auch nicht mehr zurückziehen. So wie es damals in Stalingrad war, die wurden ja auch komplett eingekesselt. Wie das weitergeht, ich weiß es nicht, es geht momentan in eine Richtung, die Befürchtung ist halt ganz klar und deswegen kämpfen die so. Wenn das hier wegfällt, dann ist in diese ganze Richtung keine großartige Verteidigungslinie mehr, also keine so starke Verteidigungslinie mehr. Das heißt, dann könnte der Russe vielleicht durchbrechen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Es wird ein extrem harter Winter für die Ukrainer, natürlich auch für uns, denn die brauchen Gas von uns. Wir müssen Strom aus Europa nach Ukraine bringen, den wir ja produzieren müssen. Zum Großteil im Winter mit Gas, das nächste Problem. Und natürlich werden sehr viele Ukrainer zu uns rüberflüchten, wenn die einfach keine Heizung mehr haben, 4, 5, 6 Tage lang. Ja, was willst du da noch machen? Also das wird ein interessanter Winter auch für uns, weil wir ja nicht einmal wissen, ob bei uns das Gas für uns reicht. In dem Sinne, hoffen wir einfach mal das Beste. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Energie Chiemgau. Pfiat euch!